Wir wollen heute Morgen miteinander einen Text aufschlagen, der uns natürlich zur Auferstehung auch führt. Und zwar aus dem Matthäusevangelium. Und da schlagen wir das 28. Kapitel auf. Matthäus 28. Ich lese uns die ersten 5 Verse aus dem 28. Kapitel vor. Die ersten 5 Verse aus dem 28. Kapitel. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche, das ist Sonntag also, anbrach, Grund, warum wir Sonntagsgottesdienste feiern, der Tag seiner Auferstehung, und die neutestamentliche Gemeinde hat es genauso getan. Also am ersten Tag der Woche kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Vers 6 lese ich noch mit. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns beten und dann werden wir die Fenster wieder schließen. O Herr, wir kommen zu dir und wir haben alle schon ganz oft von deiner Auferstehung gehört, die allermeiste hier. Und doch wollen wir lernen, das noch viel besser wahrzunehmen, was es bedeutet, dass du auferstanden bist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, heute Morgen genau dies zu tun. Dass wir deine Auferstehung noch viel besser begreifen und noch viel mehr lernen in unserem täglichen Leben, aus der Kraft dieser Auferstehung zu leben. Amen. Können wir jetzt wieder die Fenster schließen? Unser Text, den wir hier vor uns haben, ist ein überaus bekannter Text. Und ich möchte aus diesem Text eine Sache ganz besonders herausgreifen und von diesem einen, was berichtet wird, alles andere versuche dann auch anzugehen. Und zwar in Matthäus 28 heißt es im 2. Vers, dürft gerne das auch in euren Bibeln ansehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Dieses große Erdbeben möchte ich heute etwas näher mit uns gemeinsam auch anschauen. Und etwas dahinter blicke und uns auch versuche zu erklären, was es mit diesem großen Erdbeben eben auch auf sich hat. Wir beginnen einmal damit, und das soll auch unser erster Punkt heute Morgen sein, dass dieses Erdbeben ein Hinweis sein soll auf die Auferstehung des Erlösers. Und dieser Hinweis, der kommt vom himmlischen Vater, denn er sendet die Engel aus und das Erdbeben wird hier in unserem Text, wenn ihr den zweiten Vers euch anschaut, in Zusammenhang gebracht mit dem Engel und seinem Komma. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Dieses Erdbeben wird mit dem Kommen des Engels auch in Verbindung gebracht. Und dieses Erdbeben geschieht aber nicht, weil ein Engel im Himmel gesagt hat, damit meine ich den Raum außerhalb des Universums, jetzt wollen wir mal ein Erdbeben geschehen lassen. Jetzt muss es mal wieder richtig krachen, also so, dass die Erde erschüttert wird. Die Engel handeln immer nur im Auftrag Gottes. Und es ist hier der himmlische Vater selbst, der diesen Engel losgeschickt hat und der das Erdbeben, das große Erdbeben auch hat geschehen lassen, der die Erde erschütterte, der sie zum Beben brachte und damit auch die Menschen erschüttern wollte. Der himmlische Vater sendet seinen Engel. Wie viele Milliarden von Kilometern hat er zurücklegen müssen? Das Universum, das ganze große Universum von der Herrlichkeit außerhalb des Raumes und der Zeit kam er nun eben in das Universum und kam auf die Erde. So wichtig war es dem himmlischen Vater. So viel hat er es, oder so arg hat er es auf dem Herzen liegen gehabt, die Menschen müssen unbedingt das eine erfahren, das eine hören. Er ist auferstanden. Die Römer und vor allem eben auch die hohen Priester, Schriftgelehrten, Pharisäer, das Synedrium, der Hohe Rat, haben sofort auch gesagt, da müssen wir also einen Deckel drauf machen. Wir erzählen allen, die Jünger sind gekommen und haben den Leichnam gestohlen. Das war also von Anfang an etwas, was die Welt vorhatte. Bis zum heutigen Tag 2022 hat die Welt diese Botschaft, das ist alles gar nicht wahr, er ist nicht auferstanden. Und ihr dürft den Spiegel lesen, ihr dürft die Presse lesen, ihr dürft die Fernsehsendungen sehen, ich hoffe, ihr macht es nicht. Weil das, was ihr da lest, ist eben gar nicht die Wahrheit. Aber das ist von Anfang an bis zum heutigen Tag das Ziel der Welt und des Fürsten dieser Welt. Wir müssen verhindern, dass diese Botschaft wirklich auch geglaubt wird. Und deswegen streuen wir alle mögliche falsche Botschaften hinaus. Ne? Und jetzt steht im Himmel der Vater da und sagt, ich möchte mit all meiner Kraft, mit all meiner Macht, dass die Menschen erfahren, er ist auferstanden. Eine Ankündigung. In den USA hält der Präsident der USA einmal im Jahr eine Ansprache zur Lage der Nation. Und die wird immer ganz großmächtig angekündigt und die Menschen warten darauf, was wird er uns sagen und was wird er uns erklären und was können wir jetzt also auch mitnehmen, wie müssen wir unser Leben einschätzen. und was kommt auf uns zu im Land und außerhalb von dem Land. Und solche große Ankündigungen, die gibt es auf der ganzen Erde und ganz viele Menschen, die achten auch immer wieder auf solche Ankündigungen, wenn andere aufstehen, um etwas zu sagen. Dann sind sie ganz Ohr, dann hören sie zu, dann schalten sie den Fernseher ein oder schlagen die Zeitung auf. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Na, sie wollen es unbedingt wissen. Manchmal sind es die Stars, die hochgehalten werden von dieser Welt. Was hat sie gesagt? Na, dann guckt man Instagram, Facebook, Twitter. Was gibt es Neues von diesem Menschen? Und das Allerwichtigste, das, was nun wirklich auch für jeden einzelnen Menschen von Bedeutung ist, das wird oft überhört. Obwohl der himmlische Vater diese Erschütterung gegeben hat, obwohl es ein großes Erdbeben gegeben hat, und dieses Erdbeben soll bis zum heutigen Tag eigentlich in unser Leben hineinsprechen. Der himmlische Vater möchte, dass wir wissen, der Sohn ist auferstanden. So, jetzt kann jeder einzelne von euch natürlich sich die Frage stellen, warum möchte er eigentlich, dass ich weiß, dass sein Sohn, der Mensch geworden ist, auferstanden ist, aus dem Tod auferstanden ist. Warum möchte er es? Was ist also der Grund? Warum muss ich das wissen? Was hat es für mich für eine Bedeutung? Gibt es da irgendetwas, was ich wissen muss von der Auferstehung? Was würdet ihr jetzt auf ein Blatt Papier schreiben, wenn ihr eine Stunde Zeit hättet, diese Frage zu beantworten? Was bedeutet für mich die Auferstehung des Herrn Jesus Christus? Was würdet ihr darauf schreiben auf euer Blatt Papier? Würdet ihr in der Lage sein, etwas darauf zu schreiben? Der Paulus hat einmal etwas aufgeschrieben über die Auferstehung im Kolosserbrief. Könnt ihr es nachlesen, Kapitel 1, Vers 18. Das ist etwas von dem, was der himmlische Vater mit diesem Erdbeben ankündigen wollte. Der Engel hat es gesagt, er ist auferstanden. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18, heißt es so. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Der Erstgeborene aus den Toten. Der Tod ist für uns etwas so Selbstverständliches geworden, dass auch hier wieder die Menschen uns heute erklären, es ist ganz normal, dass du stirbst. Es gibt keine größere Lüge als die. Es ist ganz normal, dass der Mensch stirbt. Gott hat den Menschen nicht geschaffen dazu, dass er stirbt. Aber der Satan hat gesagt, ich erkläre es euch, dass ihr alt werdet, ist ganz normal. Dass ihr sterbt, ist ganz normal. Das ist der Kreislauf, das ist die Evolution. Das ist ganz normal. Nein, 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 es ist gar nicht ganz normal. Der Tod ist gar nichts Normales. Er ist gekommen, weil der Mensch das Gebot Gottes übertreten hat. Du sollst nicht von diesem Baum essen. Wenn du von diesem Baum essen wirst, dann wirst du sterben. Der Tod. Und seit Adam und Eva, seit Eva von dieser Frucht von dem Baum genommen hat, ist der Tod da. Im Herzen, dass wir Gott als gar niemand ansehen können, den wir lieben können von uns aus, aber auch in unserem Leib, dass wir sterben. Das ist unser Problem, das ist unsere Not. Der Tod ist im Kopf. Ich habe neulich, als wir uns das Leben des Elisa angesehen haben, diese Geschichte uns betrachtet. Da ging der Knecht des Elisa hinaus und suchte auf dem Feld nach Gewürze und fand dann eine gurkenähnliche Frucht, wo er hineingeschnitten hat in die Suppe und die war giftig. Und dann haben sie geschrien, die Propheten, Schüler, der Tod ist im Topf. Gibt es jemanden, der hier sitzt, der von sich aus sagen könnte, in meinem Topf gibt es keinen Tod. Bei mir gibt es nur Leben. Strahlen. Gesundheit. Ich kenne keine Krankheit. Ich werde nicht alt. Ich habe kein Problem in meinem eigenen Herzen mit Gott. Es gibt bei mir gar keine Kämpfe. Ich kenne nichts anderes, als dass ich Gott, dass ich dem himmlischen Vater, dem Herrn Jesus Christus, kindlich vertraue. Was anderes kenne ich gar nicht. Kein einziger könnte das hier sagen. Und dann gibt es den Tod im Topf. In unserem täglichen Leben, morgens, wenn wir aufstehen, der neue Tag. Nicht von jedem Einzelnen, der hier sitzt, wird er begrüßt mit einem Lächeln. Und jeder Einzelne von uns, nicht jeder Einzelne von uns sagt, wie wunderschön, dass ich wieder einen neuen Tag haben kann. Sondern manch einer hat schon am Morgen den Eindruck, wie kann ich diesen Tag wirklich schaffen? Wie kann ich mit diesem Tag umgehen? Man begegnet sich am Frühstückstisch vorher schon, man geht in die Arbeit, begegnet Menschen, der Tod ist im Topf. Vielleicht hat man sich schon gestritten, bevor man überhaupt in die Arbeit gegangen ist. Vielleicht streitet man sich in der Arbeit. Man kommt nicht klar. Im Zusammenleben miteinander, in der Ehe, mit der Familie, mit den Kindern, mit der Arbeitskollege, der Tod ist im Topf. Und dann ziehen ja die Jahre dahin und das schwarze oder das blonde oder braune Haar wird langsam grau und verfärbt sich und man wird weiß wie Schnee. Und die Kräfte lassen nach. Und man hört nicht mehr so gut und sieht nicht mehr so gut. Man riecht nicht mehr so gut. Man kann nicht mehr so gut gehen. Der Tod ist im Topf. Wir haben alle damit zu tun. Und aus diesem Grund gibt es keine wichtigere Botschaft für uns als die des himmlischen Vaters. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Aber das jetzt einmal zu hören, reicht nicht aus. Der Herr muss mir helfen, daran zu glauben. Und der Herr muss mir auch helfen, in meinem Alltag es zu gebrauchen für mein eigenes Leben. Ich spüre in meinem Herzen, jetzt nehme ich mal eine alltägliche Situation, dass ich mit dem, was vor mir liegt und was ich sehe, unzufrieden bin. Und jetzt kommt in meinem Herzen so ein Aufbegehren. Ich werde innerlich auch bewegt und ich werde unruhig und ich komme in Wallung und ich werde vielleicht sogar ärgerlich. Der Tod ist im Topf. Und die Sünde möchte sich meiner bemächtigen. Und jetzt, in diesem Augenblick, ist es für dich und für mich eigentlich nur möglich, damit fertig zu werden, wenn Jesus Christus und seine Auferstehungskraft in mir wohnen. Also, Ich kann nicht mit mir fertig werden und ihr könnt nicht mit euch fertig werden. Ihr habt keine Kraft, der Sünde zu widerstehen. Das Gute habe ich gewollt und das Böse habe ich getan. Deswegen sagt der Paulus einmal im Epheserbrief den Geschwister als Gebetsanliegen, dass er sich wünscht, dass sie die Größe der Kraft, die in ihnen wirkt, wahrnehmen. Er bittet darum, dass sie die überwältigende, Epheser 1, Vers 19 ist das, wenn ihr das mit aufschlagen wollt, er bittet darum, dass sie die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an ihnen erkennen, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Der himmlische Vater lässt die Erde erbeben, um dir zu sagen, ich habe eine Lösung für all diese großen Nöte, für den Tod in deinem Topf. Und diese Lösung besteht in der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. In dieser Kraft, die er auch seinen Kindern schenkt und ihnen gibt, dass sie dadurch in der Lage sind, mit sich fertig zu werden. Das ist die Ankündigung. Das ist die Proklamation. Die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus. Meine Kraft reicht nicht aus. Ich bin nicht in der Lage dazu, mit mir fertig zu werden. Egal, was es auch immer ist in meinem eigenen Leben. Und deswegen trommelt der himmlische Vater heute Morgen auf seine Trommel, weil er genau weiß, wenn wir morgen wieder in unserem täglichen Leben vorangehen, wir von uns aus finden keine Lösung. Da gibt es so viele Probleme in uns, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Es ist ganz egal, auf der ganzen Welt gibt es Probleme über Probleme. In der Ukraine, Corona-Krise, was auch immer ihr wollt. Gibt es eine andere Antwort auf diese Probleme als die Kraft seiner Auferstehung, der den Tod überwunden hat? Wie gehst du mit deinem Tod um? Wohin führt er dich? Was machst du denn damit? Dass er in deinem Leben Auswirkungen hat, das ist ohne Frage. Jeden Tag merkst du es. Jeden Augenblick kannst du es feststellen. Gehst du damit zu dem Herrn Jesus Christus und bittest ihn darum, Herr Jesus Christus, lass du doch deine Kraft in meinem eigenen Herzen mächtig wirke, dass ich zurechtkommen kann mit meinem Tod, der in meinem Topf ist? Ist das deine Hoffnung, dass du sagen kannst, egal welcher Tod auch in meinem Topf ist, egal was für ein Problem ich habe, egal welche Schwierigkeiten es in meiner Familie am Arbeitsplatz gibt, meine Lösung steht schon fest. Meine Hoffnung ist eine, die niemand mir nehmen kann. Christus ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und das kann er in meinem eigenen Leben tun. So lebt ein Christ, so denkt er, so glaubt er. Das ist sein Vertrauen, was er auch hat. Er lebt in einem ganz, ganz neuen Leben. Und das möchte ich jetzt auch einmal so euch mitgeben als etwas. Römer 6, Vers 5 steht es auch, Vers 4, da können wir es lesen. Römer 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der himmlische Vater lässt ein großes Erdbeben geschehen. Und er erschüttert die Erde. Und er möchte uns erschüttern. Er möchte uns sagen, es gibt für dich ein neues Leben. Möchtest du weiter in deinem alten Leben vorangehen, wo die Ich-Sucht dich zerstört, nur ich möchte, ich wünsche, ich will. Du musst mich beachten, du musst dir Zeit nehmen für mich. Ich bin der Allerwichtigste auf dieser Erde und es gibt nichts Wichtigeres als mich. Das ist der verlorene Mensch, der immer jagt danach, seine Wünsche zu erfüllen. Und je mehr er danach jagt, umso mehr geht er verloren, umso mehr wird er unglücklich, umso mehr wird er enttäuscht und verbittert und zornig. Sie wollen alle nicht auf mich hören. Das ist schwierig. Oh, das ist so schwierig. Das neue Leben kann einfach sich in die Hände Jesu fallen lassen. Oh Herr, ja, mein Leben ist nicht immer einfach. Aber ich kann mein Leben nun von dir, Herr, leben. Ich darf nun mein Leben mit dir leben. Ich darf alles aus deiner Hand nehmen, was ich in meinem eigenen Leben erfahre und was auf mich zukommt. Das neue Leben. Der himmlische Vater möchte dich erschüttern. Sag nicht, dass du die Auferstehung meines Sohnes ernst nimmst und morgen schon wieder nichts anderes im Sinn hast, als nur dein eigenes Leben, die Erfüllung deiner eigenen Wünsche. Ich möchte dich dahin bringen, dass du ein neues Leben lebst. Und dieses neue Leben, das wird einmal so schön vom 2. Korintherbrief von Paulus dort beschrieben, 2. Korinther 5, Vers 15. Das hat ein neues Ziel. Das neue Leben hat ein neues Ziel. Im alten Leben, während ihr das aufschlagt, kann ich euch das sagen, geht es eigentlich immer nur um den eigenen Erfolg. Ich möchte etwas werden, ich möchte etwas sein, ihr müsst mich beachten, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Anerkennung haben, Ruhm und Ehre, ich möchte etwas gewinnen. Darum geht es dem verlorenen Menschen, darum geht es dem natürlichen, nicht wiedergeborenen Menschen. Er hat keine anderen Ziele. Er hat nur dieses Leben, dieses eine Leben. Es gibt danach gar nichts und er lebt für gar nichts anderes als für dieses eine Leben. Aber im 2. Korintherbrief wird das neue Leben beschrieben. Und da heißt es in folgender Weise, Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. Das ist das, was ich von meiner Natur, von der alten Natur, am allermeisten möchte und ihr auch. Wir wollen nur für uns selbst leben. Es muss mir etwas bringen. Ich muss etwas davon haben. Es geht um meine Freude, um die Erfüllung meines Herzens. Es geht um mein Glück. Ich lebe für mich. Es gibt nichts anderes. Und alle Welt erklärt mir doch, lebe für dich, denke nur an dich. Schau, dass deine Wünsche sich erfüllen. Es gibt nichts Wichtigeres. Du kannst aus diesem Grund über alle anderen hinwegtrampeln. Ist gar nicht schlimm. Hauptsache, du wirst glücklich.
Nun, hier in unserem Text heißt es aber ganz anders. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Für wen lebst du? Für wen lebe ich? Lebst du für den Herrn Jesus Christus? Das ist das, was der himmlische Vater mit diesem Erdbeben möchte. Er möchte uns erschüttern, bewegen in unserem Herzen. Er möchte uns die Frage stellen, für wen lebst du? Für wen gebrauchst du deine Kräfte? Wer darf dein Leben regieren? Von Natur aus regiert der Satan unser Herz. und hat nur ein einziges Ziel, uns zu verderben, uns zu töten, uns für immer mit in die Verlorenheit zu ziehen, wo er weiß, dass er auch hinkommt. Aber einer ist gekommen und Mensch geworden, der Sohn Gottes. Einer hat sich für Sünder ans Kreuz heften lassen. Einer ist auferstanden. Und dieser eine bringt dieses neue Leben mit sich, welches nun ein Leben ist, welches zum Eigentlichen zurückkehrt, warum der Mensch geschaffen wurde. Warum bist du geschaffen worden? Warum lebst du? Hast du dir die Frage einmal gestellt, warum lebe ich? Was ist der Grund deines Lebens? Wer hat dir dieses Leben gegeben? Warum lebst du? Wohin gehst du? Gibt es eine andere Antwort als, ich habe dieses Leben von meinem Schöpfer, Jesus Christus, empfangen. Ich lebe dieses Leben für meinen Schöpfer, der mir zum Erlöser geworden ist, Jesus Christus. Und ich habe nur ein einziges Ziel, worauf ich zusteuere. Und das ist er. Das ist mein Ziel. Was ist dein Ziel? Ziele für dein Leben. Ich möchte. Und? Was schreibst du hin? Paulus hat einmal diese Frage für sich beantworten müssen. Im Philipperbrief, im 3. Kapitel, erklärt er uns, was er da geschrieben, also was er als Antwort gegeben hat. Philipper 3, Vers 7, sagt er es in folgender Weise. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Das ist die Trommel des Vaters, das Erdbeben. Das ist eigentlich das, wo er uns auch heute sagen möchte. Was ist für dich das, was alles andere übertrifft? Normalerweise sind wir es selbst. Es gibt nichts Schöneres als mich. Und nun ist die Frage, lässt du es zu, dass Christus über alles andere sich erheben kann und alles andere eigentlich auch übertreffen kann, was er immer tut? Die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, ist es das, was dein Herz erfüllt? Das ist, was der Paulus hier sagt. Vorher, mein altes Leben, da habe ich Dinge als so wichtig angesehen, für sie habe ich gelebt. Aber das ist jetzt für mich alles nur noch Schade, Verlust. Ich habe um seinetwille alles eingebüßt. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Es geht mir nicht mehr um mich selbst, mein Erfolg, mein Ansehen, meine Zukunft als was weiß ich auch alles, was ich für Ziele habe. Nein, darum geht es mir gar nicht. Ich erachte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Hier sitzt kein einziger Gerechter. Wir sind nicht gerecht. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch Glauben an Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit, Rechtfertigung, seine Gerechtigkeit. Wir sind nicht gerecht, aber wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist das, was wir als Kinder Gottes wissen dürfen. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen. Und jetzt kommt das Ziel. Was ist das Ziel des Paulus? Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das ist sein Ziel. Wohin willst du? Was ist dein Ziel? Der himmlische Vater lässt ein Erdbeben geschehen und erklärt, ich habe meinen Sohn eingesetzt als Herrn und Christus, Römer 1, Vers 4, Römer 15, könnt ihr das nachlesen. Hast du das verstanden? Hast du es für dich begriffen? Ist es dir klar, dass du einmal in sein Angesicht schauen musst? Und dass er alles sieht, was du jetzt verbirgst vor den ganzen Menschen. Er sieht alles. Und ihm gegenüber wirst du dich rechtfertigen müssen. Er, der dich geschaffen hat und der erste Tag deines Lebens bis zum letzten Tag deines Lebens hat er aufgezeichnet. Du bist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Es gibt keine Ausrede mehr. Es gibt überhaupt gar nichts mehr, was du vorbringen könntest. Schuldig. Du bist schuldig. Gibt es dann noch so etwas wie für dich das neue Leben? Gibt es für dich Vergebung der Sünde, dass du den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen wohnen hast und dem himmlischen Vater sagen kannst, ich habe einen Erlöser. Ich habe einen Mittler, der für mich eintritt vor dir. Unser himmlischer Vater steht er und sein vergossenes Blut deckt meine Schuld zu. Ja, was ist dein Ziel? Oder möchte der himmlische Vater heute Werbung machen? Ihr junge Leute, manche von euch, die ihr hier sitzt, heute sogar mehr als manche, ihr seid noch jung, für wen oder was lebt ihr? Was sind eure Ziele? Für wen oder was wollt ihr eure Kraft aufbrauchen lassen? Wer darf euch und eure Kraft und eure Gabe gebrauchen? Diese Welt maßt sich an, euch zu sagen, fortan müsst ihr für mich leben. Ich erinnere mich, wie unser ältester Sohn seinen Abschluss hatte in der Fachhochschule und da war ein Unternehmer da, der eine hohe Stellung in einem Unternehmen hatte und der hat es ihnen knallhart gesagt, fortan, so sinngemäß, lebt ihr für uns. Müsst ihr euer Leben auf uns und auf den Betrieb ausrichten. Wisst ihr, das ist das, was also die Welt uns verkündigt. Ihr müsst für euer Unternehmen leben. Aber wer hat schon das Recht, einen Menschen an sich zu binden, als der, der ihn geschaffen hat? Deswegen lasst euch das nicht nehmen, euer Leben ihm, dem Herrn Jesus Christus, zu geben und euer Ziel darauf zu setzen, für ihn zu leben. Wenn ihr am Ende eure Pokale, eure Meisterbriefe, eure Ehrungen einmal hochhaltet, dann fragt euch mal, gilt es sich auch im Himmel etwas? Ich habe den ersten Preis gewonnen. Lächelt darüber der himmlische Vater und sagt, oh ja, das habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Nichts anderes mehr wünschte ich mir, als dass du dein ganzes Leben für etwas Vergängliches dahingibst. Nein, der himmlische Vater wird sagen, hast du nicht das Erdbeben wahrgenommen? Hast du nicht meine Proklamation gehört? Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ich habe ihn erweckt. Er ist der Herr, der Christus. Er ist derjenige, der Recht hat, hier auf dieser Erde zu regieren, als König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist der alleinige Herrscher. Hast du dich ihm gegenüber auch geöffnet? Lebst du für ihn? Ist dein Ziel, zu ihm zu kommen? Wir haben, wenn wir uns das betrachten, bei diesem Erdbeben zwei Menschen stehen, Gruppe von Menschen. Ich möchte das ganz kurz einfach noch mitgeben, uns, weil das ja auch in unserem Text vorkommt. und ich darauf eingehe, möchte, die dieses Erdbeben unmittelbar mitbekommen haben. Es geschah ein großes Erdbeben. Matthäus 28, Vers 2, wir haben es gelesen. Und dann lesen wir eben Vers 1, Maria Magdalena und die andere Maria, die sind gekommen, um das Grab zu besehen. Die haben das Erdbeben auch mitbekommen, der Matthäus hat es mitbekommen, sonst hätte er das nicht aufschreiben können. So, also das sind die eine, Maria Magdalena, die andere Maria, die Jünger, die dann eben auch drumherum waren und das auch mitbekommen haben. Aber dann gab es eben auch noch diese Wächter. Und da steht es in Vers 4, sie bekommen das Erdbeben mit, den Engel, der vom Himmel herabkommt, der den Stein wegwälzt vom Eingang und sich darauf setzt. Sein Aussehen war wie ein Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee. Und heißt es, vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Sie haben Angst, sie sind leblos, sie können sich nicht mehr bewegen. Das geschieht ganz oft, wenn Menschen etwas erlebe, was sie so schockiert, dass sie starr werden. Dass sie gar nicht mehr irgendwas tun können. Und das Schreckliche ist, sie bleiben in ihrer Angst alleine. Sie bleiben in ihren Ängsten ganz alleine. Und wisst ihr, warum? Warum sie in ihren Ängsten ganz alleine geblieben sind? Es hatte nur einen einzigen Grund. Der Engel erklärt es dann auch. Er sagt nämlich zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Die Kriegsknechte haben den Herrn Jesus Christus nicht gesucht. Sie habe ihn bewachen wollen. Er darf ja nicht gestohlen werden, dass sein Leichnam und das Grab und so weiter und dass nichts passiert. Sie bliebe in ihren Ängsten alleine, weil sie Jesus Christus nicht suchte. Und daran hat sich bis zum heutigen Tag gar nichts geändert. Wenn ihr nicht Jesus Christus sucht, werdet ihr mit allen euren Ängsten alleine bleiben. Ihr erzittert, ihr erstarrt, ihr seid in eurem Leben, in eurem Herzen so verzweifelt. Und trotzdem, es gibt keine Erlösung für euch, weil ihr Jesus Christus nicht sucht, den Erlöser von euch weist. Keine Hilfe für die, die nicht nach Jesus Christus suchen. Sie bleiben alleine in ihren Ängsten. Sie sind erfüllt mit Angst und Schrecken. Sie erstarren, aber es gibt keine Hilfe für sie, weil die einzige Hilfe lehnen sie ab. Aber nun die andere Seite. Der Engel wendet sich, die andere Gruppe, der Engel wendet sich zu den Frauen und sagt, fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Auch sie haben das Erdbeben, das Große, mitbekommen. Und auch sie sind wahrscheinlich erschrocken gewesen davon. Aber sie suchen den Herrn Jesus Christus. Und nun schickt der himmlische Vater aus der Herrlichkeit, Milliarden von Kilometern entfernt, einen Engel, um sie zu trösten. Oh, wie unvergleichlich viel besser ist das Leben eines Menschen, der Jesus sucht. Nicht, dass wir gar nichts Schreckliches erleben würden. Doch, wir erleben auch schreckliche Dinge. Wir erleben auch Ereignisse, Sachen, die uns ganz arg durcheinander bringen, unser Herz ganz arg angreifen. Das erleben wir. Aber als Kinder Gottes, Menschen, die Jesus suchen, erleben wir den Trost Gottes, der so wunderbar und herrlich ist. Er tritt an unsere Seite und sagt uns, fürchte dich nicht. Er ist auferstanden. Ihr habt alle Ängste, ich habe Ängste. Wir alle gehen durch diese Zeit, in der wir jetzt leben, mit Sorge und Angst. Ob es die Ukraine ist, ob es Corona ist, ob es unser eigenes Leben ist. Es gibt in dieser sichtbaren Welt für uns kaum Gründe, dass wir uns geborgen fühlen können. Es gibt so vieles Beunruhigendes, so viele Entwicklungen, die uns Angst einjagen. Aber wie unvergleichlich viel besser haben wir es, die wir auf unserer Seite den Herrn Jesus Christus stehen haben. Wie viel besser haben wir es, die wir als Kinder Gottes in unserem Herzen wissen dürfen, sein Trost gilt mir. Und ich muss nicht zu Schande werden. Ich gehe auf ein Reich zu, welches unerschütterlich ist. Das ist mein letzter Vers, den ich ganz kurz mit uns heute Morgen aufschlagen möchte. Und das ist ein Zeichen von diesem Erdbeben. Dieses Erdbeben taucht immer wieder auf in der Bibel. Und im Hebräerbrief, da geht es einmal darum, dass am Ende diese Erde ganz fundamental erschüttert wird, damit alles, was vergänglich ist, hinweggetan wird und das unvergängliche Reich dann eben auch am Ende übrig bleibt. Im Hebräer 12 findet ihr das einmal beschrieben. Ist ein großes Erdbeben. Der Vater, er erklärt uns, dass sein Sohn auferstanden ist. Ein großes Erdbeben und wir sehen oder sahen, wie die Kriegsknechte und die Frau darauf reagiert haben und was sie erfahren haben. Ein großes Erdbeben und es weist hin auf dieses letzte große Erdbeben. Vers 26 fange ich mal an zu lesen. Am Ende der Zeit. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, als Mose nun auch und das Volk Gottes vor dem Berg Sinai stand und das Gesetz erhielt. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir, und da sind jetzt alle Kinder Gottes gemeint, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Ein unerschütterliches Reich empfangen wir. Am Ende dieser Zeit wird es Erschütterungen geben und das Vergängliche wird hinweggenommen werden. Überleg dir einmal, wenn du dein Haus auf Sand baust, wird am Ende alles weggenommen werden. Die Sandkörner streben nach unten hin, dein Haus stürzt ein. Und alles, worauf du jetzt gebaut hast und was dir jetzt so wichtig war, wird vergehe. Und wenn du aber zu dem Herrn Jesus Christus gehörst und dich heute Morgen durch dieses große Erdbeben und seine Auferstehung bewegen lässt und dich freust an ihr, dann wirst du schon jetzt hier auf der Erde himmlische Schätze sammeln, die nie erschüttert werden können. Der himmlische Vater wird dich nie fragen, was hast du auf deinem Konto gehabt? Wie viel Geld und welche Ehrentitel hast du erworben auf dieser Erde? Sondern er wird dich fragen, kennst du meinen Sohn? Schreckliches, am Ende hören zu müssen, ich kenne dich nicht. Stellt euch vor, Menschen beim Anbruch der Ewigkeit vor dem Gericht Gottes stehend, sage, haben wir nicht dein Wort gehört? Sind wir nicht bei dir gesessen? Und sie höre von dem Thron Gottes, ich kenne dich nicht. Schrecklich. Aber damit es nicht so weit kommt, aus diesem Grund erschüttert Gott diese Welt, Erdbebe geschehe. Das Evangelium wird hinausgetragen auf die ganze Erde, in alle Länder, Völker, Sprache, Nationen. Und es wird proklamiert, er ist auferstanden, kommt, kommt zu ihm. Empfangt dieses unerschütterliche Reich, empfangt Vergebung für eure Sünde. Sucht ihn, damit ihr leben könnt. Fragt nach ihm. Geht mit ihm, hofft auf ihn, vertraut ihm. Wir dürfen uns, wenn wir Jesus Christus kennen, freue daran, ein unerschütterliches Reich zu empfangen. Und darauf wollen wir bauen. Nicht auf diese Steine können wir bauen, hier Schwäbisch Hall, da ist das ja Bausparkasse, das war ihr Motto immer, auf diese Steine können wir bauen. Wir bauen auf keine irdischen Steine. Nein, wir haben einen Wunsch, dass das Reich Gottes gebaut wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Proklamation, er ist auferstanden. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Unser himmlischer Vater, du hast hier die Erde erschüttert. Du hast einen Engel gesandt mit dieser wunderbaren Botschaft. Er ist auferstanden. Oh, wie träge sind wir manchmal, diese Worte zu hören, aufzunehmen, darüber nachzudenken und aus dieser wunderschönen Botschaft zu leben. Es ist eine gute Botschaft, es ist das Evangelium. Und wir dürfen, weil wir diese gute Botschaft hören können und nun auch ihr Vertrauen dürfen, Hoffnung haben, eine herrliche Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns durch den Herrn Jesus Christus, durch seine Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung gemacht hat. Ja, wir danken dir für diese lebendige Hoffnung. Wir danken dir dafür, dass wir nicht auf diese Welt blicken müssen als unser Endziel, sondern ein unerschütterliches Reich empfangen dürfen. Aber wir danken dir, dass wir auch in unserem Leben hier auf dieser Erde von dieser herrlichen Hoffnung berichten dürfen. Jemand, der den Tod überwunden hat, jemand, der neues Leben bringt, jemand, der wunderbare Kraft hat zu retten und zu verändern. Ach Herr, schenke, dass wir uns daran freuen können und dieses Zeugnis weitergeben können. Und segne du jetzt auch weiter unseren Tag und unsere Gemeinschaft. Amen. Amen.